Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich daher bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Herzis. Ihr seid wieder dabei bei einer Folge eures Lieblings-Kinderhaut-Podcasts bei Haut und Herz. So schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute wieder über das Thema Allergie sprechen. Wir haben ja hier so eine kleine Allergieserie für euch vorbereitet. Und ich bin es auch schon so ein bisschen wehmütig, weil heute ist das große Finale. Aber es kommt auch wirklich ein ganz schönes und ein ganz wichtiges Thema. Es soll nämlich darum gehen, wie können wir als Eltern den Alltag sicherer gestalten, wenn eines unserer Kinder unter einer Nahrungsmittelallergie leidet. Und wenn bei einem Kind eine Nahrungsmittelallergie festgestellt wird, da, glaube ich, explodieren bei uns Eltern im Kopf die Fragen, oh Gott, was darf mein Kind überhaupt jetzt noch essen? Wie sieht denn überhaupt jetzt unser Alltag aus? Was ist mit Kindergeburtstag im Kindergarten? Können wir überhaupt jemals wieder ins Restaurant gehen oder in den Urlaub fahren? Und wie schaffe ich es eigentlich als Eltern, dass ich mein Kind auf der einen Seite unbedingt schützen will vor einer schweren allergischen Reaktion, ohne aber, dass wir ständig alle in Angst und Panik leben müssen. Genau darüber sprechen wir heute, liebe Herzis, denn das Ziel ist ja nicht, dass sich das Leben nur noch um dieses Thema Allergie dreht, sondern dass wir als Familien Sicherheit gewinnen und unsere Kinder trotz Allergie möglichst unbeschwert aufwachsen lassen. Zu Gast ist auch in dieser Folge wieder unsere Allergie-Expertin und liebe Kinderärztin Monique Tettenborn. Hallo Monique.
Hallo Tatjana, schön, dass ich wieder bei euch sein darf.
Ja, jetzt habe ich mich so an dich gewöhnt, Monique. Ich finde es irgendwie so schade, dass es jetzt schon die letzte Folge ist. Aber es wird, wie gesagt, eben eine besonders schöne Abschlussfolge mit dir. Ich freue mich. Ich habe zu Beginn, Monique, wenn es okay ist, wieder einen Patientenfall mitgebracht, damit wir uns einfach ein bisschen besser vorstellen können, wie es ist, ein Kind zu haben, was unter einer Nahrungsmittelallergie leidet.
Super, ja, lass uns direkt damit starten.
Also es handelt sich um den kleinen Ben. Ben ist 10 Monate alt und er hat schon so seit dem 3., 4. Lebensmonat leider immer wieder mit Neurodermitis-Schüben zu kämpfen. Die Haut haben die Eltern eigentlich ganz gut im Griff und cremen ganz fleißig und haben natürlich auch mit 10 Monaten schon mit der Beikost gestartet. Und er ist wirklich so ein kleiner Wonneproppen. Er liebt Essen und ist auch ganz experimentierfreudig. Und so sitzt die Familie von Ben am Sonntagmorgen schön beim Familienfrühstück und der Frühstückstisch ist reich gedeckt. Es riecht nach frischen Brötchen und es gibt ein leckeres Rührei. Und die Mama gibt dem kleinen Ben munter ein bisschen was von dem Rührei. Das bietet sich ja auch an. Da muss man nicht so Angst haben, dass sie sich irgendwie verschlucken oder so. Ist ja schön weich, lässt sich gut essen für die Kleinen. Und Ben verschlingt wirklich das Rührei mit großer Wonne und ruft immer noch mehr, 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 weil es ihm so gut schmeckt. Und das Ganze geht so ein paar Minuten und irgendwie merkt die Mama dann auf einmal, hä, komisch, warum ist denn der jetzt auf einmal so rot um den Mund? Und die Mama denkt, ja, hat sich wahrscheinlich da irgendwie gerieben. Oder vielleicht, ich weiß nicht, war da irgendwie ein bisschen Gewürz oder so dran, was leicht die Haut reizt um den Mund. Doch wie sie ihn so anguckt, merkt sie, dass die Flecken auf einmal wehr werden. Und auch an den Backen, am Hals kriegt er überall so rote Flecken, die so ein bisschen erhaben aussehen. So fast, als wäre er in die Brennnesseln gefallen. Und da wird die Mama auf einmal echt so ein bisschen unruhig und denkt so, huh, was ist denn jetzt los? Und als er dann wenige Minuten später wirklich heftig erbricht, da kriegt die Mama richtig Panik und denkt, oh. Irgendwie nicht, dass mein Kind jetzt hier irgendwie eine schwere Allergie hat. Und der Vater, der fackelt nicht lange, der ruft auch gleich die 112. Und Gott sei Dank, kurze Zeit später ist auch der Notarzt dann in der Wohnung und gibt Ben gleich Allergiemedikamente. Und innerhalb von ein paar Minuten geht's Ben auch zum Glück schon deutlich besser. Die Familie wird dann trotzdem natürlich zur Sicherheit und zur Nachbeobachtung vom Notarzt in die Kinderklinik gebracht. Und dort erfahren sie eben das erste Mal, Ben hat wahrscheinlich eine Hühnereiallergie. Und auf dem Rückweg sitzt die Familie im Auto und bei der Mama, ja, drehen sich jetzt im Kopf ganz wild die Gedanken, was darf Ben denn jetzt überhaupt essen? Was ist denn mit Kuchen, mit Keksen? Woher weiß ich denn überhaupt, wo überhaupt alles Ei drin ist? Und was ist mit Spuren von Ei? Geht das wenigstens? Oh Gott, was sage ich denn im Kindergarten? Wie soll denn das da gehen, wenn er kein Ei essen darf? Genau deswegen, Monique, bin ich so froh, dass du heute da bist als Allergieexpertin, weil das war ja nur so ein kleine Auswahl an Fragen. Wahrscheinlich haben Eltern hunderte von Fragen im Kopf, wenn es um das Thema Nahrungsmittelallergie geht. Lass uns heute doch gerne einfach mal zusammen die wichtigsten Elternfragen klären beim Thema Nahrungsmittelsicherheit.
Ja, Tatjana, lass uns direkt am besten mit der Hühnereiallergie starten. Also welche Folgen hat das Ganze jetzt letztendlich? Und ich glaube, da können wir mit den Allergenauslöser vermeiden starten. Das heißt, Hühnerei kommt jetzt erstmal tatsächlich auf die rote Liste. Die Klinik hat festgestellt, dass hier eine Allergie vorliegt. Und das bedeutet jetzt tatsächlich erstmal, dass Hühnerei tabu ist, auch in jeglicher Zubereitungsart. Und ganz wichtig ist immer, das gilt für Hühnerei, nicht für andere Lebensmittel. Keine unbegründeten Diäten im Kindesalter. Wir hatten das Thema schon mal. Und das heißt jetzt wirklich konkret für die Mutter, dass eben Zutatenlisten beim Einkauf gelesen werden müssen. Denn wir haben 14 verschiedene oder die 14 häufigsten Allergieauslöser in Deutschland müssen gekennzeichnet werden. Und hier müssen ganz klar geeignete Alternativen gefunden werden. Das bedeutet aber auch eben jetzt für die Familie, dass im Arztgespräch geklärt werden muss, wie geht's weiter? Die Diagnose haben wir schon, aber Ben wird jetzt wahrscheinlich auch vom Kinderarzt oder vom behandelnden Allergologen mit einem Anaphylaxie-Notfallpass versorgt, aber eben auch dem Notfallset, was im Zweifel dann zur Anwendung kommt, wenn es nochmal aus Versehen zu Kontakt mit Hühnerei kommt. Und das sind erstmal so die ersten wichtigen Schritte.
Okay, super. Das heißt, der wichtigste Schritt für die Familie, du hast es schon gesagt, Ei auf der einen Seite natürlich strikt vermeiden und zum anderen, falls man das doch irgendwie mal nicht schafft, das Ei zu vermeiden und Ben versehentlich Ei isst, dass man dann auch im Zweifel weiß, wie man im Notfall reagiert. Dafür kriegt man einen Notfallplan vom Kinderarzt, in dem einfach nochmal steht, ganz genau, was sind die einzelnen Schritte. Und du hast es auch erwähnt, man kriegt ein Notfallset vom Kinderarzt. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, was in diesem Notfallset an Medikamenten enthalten ist?
Also in dem Notfallset wird Adrenalin zu finden sein, aber eben auch ein Antihistaminikum und Cortison. Und bei vielen findet sich tatsächlich auch noch ein sogenanntes Asthma-Spray in dem Set, was bei Atemnot die Atmung einfach wieder erleichtern kann.
Okay, super. Das sind ja schon ganz schön viele Medikamente, die da drin sind. Monique, würdest du in jedem Fall empfehlen, dass Eltern sich genau erklären lassen vom Kinderarzt oder vom Allergologen, Allergologin, wie diese Medikamente anzuwenden sind?
Absolut, das gehört eigentlich tatsächlich auch zum Standard, wenn man dann im Arztgespräch drin ist, dass einmal besprochen wird, wann ich aufmerksam werden muss, welche Symptome muss ich beachten, bei welchem Symptom mache ich was und wie wende ich wirklich die Medikamente auch an. Und es gibt, um alle zu beruhigen, auch immer wieder regelmäßige Check-ups, wo einfach kontrolliert wird beim Arzt, ist das Set noch aktuell? Medikamente laufen auch mal ab. Aber gerade bei Kindern findet auch irgendwann eine Dosisanpassung statt, weil das Kind gewachsen ist und sich das Gewicht verändert hat. Also hier ist man nicht allein auf sich alleine gestellt.
Werbung.
Was tun bei einer schweren allergischen Reaktion? Wenn dein Kind oder jemand in deinem Umfeld an einer schweren Allergie mit Anaphylaxie-Risiko leidet, ist es besonders wichtig, gut vorbereitet zu sein. Unter allergiecheck.de/Notfallhilfe findest du die wichtigsten Infos, Tipps zur ersten Hilfe und einen praktischen Leitfaden für den Arztbesuch. Schau gleich nach der Folge rein. Unter allergiecheck.de/Notfallhilfe. Werbung Ende. Okay, nee, Monique, das ist ja super. Das heißt, ich als Eltern lasse mich einweisen vom Arzt, wie ich diese Medikamente im Zweifel anzuwenden habe oder wie ich überhaupt im Notfall reagiere. Was ist aber denn, wenn mein Kind in die Schule geht oder im Kindergarten oder in der Kita ist? Da müssen ja auch Betreuungspersonen irgendwie Bescheid wissen. Was für einen Tipp hast du da?
Genau, da sagst du nämlich was Wichtiges. Also Eltern sollten darauf achten, dass eben auch die Kita oder die Schule oder Betreuer in der Freizeit wirklich über die schwere Allergie informiert werden. Wir haben heutzutage viele Unverträglichkeiten, Intoleranzen etc. pp., aber hier sprechen wir wirklich über eine Erkrankung, die sich von all dem abgrenzt. Wir haben hier die lebensbedrohliche, potenziell lebensbedrohliche Erkrankung und das sollte von den Eltern auch gegenüber den Betreuern klar gemacht werden und einfach gesagt werden, was gemieden werden muss, dass es ein Notfallset gibt und dass es einfach auch bestimmte konkrete Handlungsschritte gibt, die beachtet werden sollten. Da müssen alle Eltern nicht alleine dran, sondern bekomme auch Unterstützung im Zweifel durch Schulungen, die in Kitas oder Schulen durchgeführt werden können.
Okay, super wertvoller Tipp. Du hast gesagt, das Allergen muss vermieden werden. Jetzt ist es ja leichter gesagt als getan, oder? Ich meine, klar, wenn ich jetzt sozusagen ein Nahrungsmittel im Rohzustand kaufe, irgendwie ein Obst oder ein Gemüse, dann weiß ich ja, okay, da ist dann im Zweifel keine Erdnuss oder kein Ei drin. Aber wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt im Supermarkt ein abgepacktes Lebensmittel kaufe? Woran erkenne ich denn, ob in diesem Lebensmittel überhaupt das Allergen enthalten ist?
Also in Deutschland haben wir zum Glück die Kennzeichnungspflicht. Das bedeutet, Eltern schauen auf die Zutatenliste hinten auf dem Produkt und wir haben hier die 14 häufigsten Allergene fettgedruckt und dazu zählt auch das Hühnerei, aber auch Milch, Erdnüsse. Und wichtig ist wirklich, jede Packung zu prüfen, denn Hersteller können auch Produkte anpassen oder Inhaltsstoffe verändern und das würden sie dort finden, genau.
Okay, das heißt, bei verpackten Lebensmitteln ist es an sich relativ einfach, weil die häufigsten und wichtigsten Allergene ganz eindeutig gekennzeichnet sind und es steht drauf, hier ist Ei enthalten, hier ist Erdnuss enthalten, hier ist Soja enthalten. Das steht dann drauf auf der Packung.
Exakt.
Okay. Jetzt gibt's aber natürlich auch, wie ist es zum Beispiel, wenn ich in die Bäckerei gehe, ja, und dann nicht abgepacktes Brot zum Beispiel kaufe, ja, oder nicht abgepackten Kuchen. Da können denn ja häufig auch einfach versteckt Allergene drin sein, ohne dass ich das dem Lebensmittel von außen ansehe. Das heißt, viele Eltern sind ja super überfordert in solchen Situationen. Wann würdest du denn sagen, ist wirklich eine professionelle Ernährungsberatung sinnvoll? Und vor allen Dingen, wie kommen Eltern überhaupt an sowas ran?
Also wenn mein Kind oder ich vielleicht sogar als Erwachsener selber von einer schweren allergischen Reaktion betroffen war und es im Krankenhaus oder beim behandelnden Allergologen zu der Diagnose einer Allergie kam, dann eigentlich ehrlicherweise immer. Also ich finde eine Ernährungsberatung immer sinnvoll, gerade nicht nur um zu erkennen, um den Kontakt mit dem Allergieauslöser zukünftig zu vermeiden, sondern auch einfach, um eine Mangel- oder Fehlernährung zu vermeiden. Wir haben häufig auch mehrere Allergien, nicht nur eine. Und das kann ganz schön herausfordernd sein, dann entsprechend eine ausgewogene Ernährung dem Kind zu bieten. Und hier braucht es einfach wirklich professionelle Unterstützung.
Ja klar, das macht natürlich auch maximal Sinn. Also bei Erdnuss, darauf kann ich ja getrost verzichten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf sowas wie Milch oder sogar Ei verzichte, da können, wie du sagst, ja auch wirklich Mangelzustände entstehen, weil ich einfach ja dadurch viele Lebensmittel meide, die sehr nährstoffreich sind und die wichtig sind für ein gesundes Aufwachsen meines Kindes. Das heißt, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich nochmal professionell beraten lässt. Okay, wir haben es jetzt also gerade schon gehabt. Es gibt auch mal ja so Mini-Spuren von Allergenen in Lebensmitteln. Sagt man sich da, naja, das bisschen, das schadet nicht? Oder sollten Eltern auch da besonders vorsichtig sein?
Du hattest ja gerade eben auch die Situation beim Bäcker angesprochen. Also hier sollten Eltern wirklich sich dann auch entsprechend die Zutatenliste geben lassen. Und in jeder Bäckerei besteht ebenfalls die Kennzeichnungspflicht. Das heißt, das, was dort verwendet wird und möglicherweise ein Allergieauslöser sein könnte, wird dort ebenfalls zur Verfügung stehen. Aber lass uns vielleicht nochmal konkret zurück auf den typischen Ablauf, wie komme ich an diese Ernährungsberatung überhaupt, blicken. Letztendlich, wenn die Diagnose der Nahrungsmittelallergie steht, gibt es eben auch die Option, eine ärztliche Bescheinigung für diese Ernährungsberatung zu bekommen. Und Ernährungsberatungen bieten viele Personen an, aber hier braucht es wirklich allergologisch qualifizierte Ernährungsfachkräfte. Und wenn ich diese Bescheinigung dann habe, entweder einmal kurz mit dem Arzt ins Gespräch gehen, ob er bereits eine Übersicht für Ernährungsfachkräfte hat, aber auch das Gespräch mit der Krankenkasse kann sinnvoll sein, denn bestimmte Krankenkassen arbeiten mit bestimmten Ernährungsfachkräften manchmal zusammen. Ansonsten gibt es hier auch vom DAAB, also vom Deutschen Allergie- und Asthmabund, eine schöne Übersicht, wo nach Postleitzahl entsprechend qualifizierte Fachkräfte gefunden werden können und die Kosten können dann im Anschluss auch bei der Krankenkasse eingereicht werden und werden erstattet oder teilerstattet. Und dann schaut man einfach zusammen mit der Ernährungsfachkraft, ob ein Beratungstermin ausreicht oder ob wir wirklich nochmal einen Folgetermin und eine langfristige Nachbetreuung benötigen, wie das vielleicht der Fall wäre, wenn wirklich mehrere Allergien eine Rolle spielen.
Okay, mega. Ach, Monique, ich spüre schon, wie bei vielen Herzis jetzt so ein bisschen ein Stein vom Herzen fällt, dass man einfach in dieser doch sehr anspruchsvollen und überfordernden Situation, dass man da wirklich Anspruch hat, auch auf Hilfe, dass man eben eine ja professionelle Ernährungsberatung bekommt über den Kinderarzt, die Kinderärztin, dass man im Zweifel aber auch Adressen über die Krankenversicherung erhält. Oder du hast es gesagt, ganz tolles Angebot auch vom Deutschen Allergie- und Asthma-Bund, dass dort auch sozusagen im Wohnumfeld auch allergologisch tätige Ernährungsberaterinnen aufgelistet sind. Den Link, liebe Herzis, den stellen wir euch auch auf jeden Fall in unseren Kinderhaut-Kompass, in unseren Newsletter, den ihr bitte unbedingt abonniert. Und dann habt ihr immer alle Infos bei euch im Postfach. Alright, also Monique. Jetzt haben wir geklärt, Ernährungsberatung ist in jedem Fall sinnvoll. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Ernährungsberatung auch die Frage geklärt wird, wie mit Spuren von Allergenen, also ganz, ganz, ganz kleinen Mengen von Allergen umgegangen wird. Hilf mir doch mal, Monique. Sagt man dabei Minispuren, ach, das ist nicht so schlimm, da kommt das Immunsystem schon klar? Oder muss man da genauso vorsichtig sein?
Wenn du mich fragst, ist das ein super spannendes Thema. Und wenn ich ehrlich bin, wusste ich da auch gar nicht, ganz lange nicht genau Bescheid. Also, wichtig ist, wir finden immer mal wieder oder sehr oft sogar auf den Verpackungen der Produkte den Hinweis, kann Spuren von enthalten. Und es ist so, dass dieser Hinweis insbesondere für Betroffene einer schweren Form der Anaphylaxie relevant sind. Und genau, man kann entweder in Rücksprache mit dem Arzt klären, ob das wirklich beachtet werden muss, aber eben auch mit der Ernährungsberatung. Kommen wir doch aber mal zu der Aussage, kann Spuren von enthalten. Was bedeutet das nämlich eigentlich im Alltag? Und ich spoiler schon mal, das kann alles und nichts heißen. Denn erstens ist diese Kennzeichnung freiwillig. Das heißt, der Hersteller hat keine Pflicht, diesen Aufdruck zu verwenden. Und es gibt in Deutschland bisher leider keine gesetzlich einheitliche Regelung zur Spurenkennzeichnung. Aktuell sagt ein solcher Warnhinweis oft wenig darüber aus, ob das konkrete Produkt wirklich eine Gefahr darstellt und wie viel Allergen wirklich davon enthalten ist. Und manche Lebensmittel sind auch einfach nur vorsorglich gekennzeichnet und andere eben nicht. Und teilweise finden wir auch einfach Aussagen zur Produktionsstätte. Das heißt, in diesem Werk werden eben auch noch andere Produkte hergestellt und bei deren Produktion kann es zur Verwendung von relevanten Allergenen kommen, hat aber mit dem Produkt, was ich kaufen möchte, gar nichts zu tun unbedingt. Und deshalb sind sich da auch die Fachverbände zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich einig, dass nämlich der Nutzen in der bisherigen Art und Weise nicht wirklich den Betroffenen hilft und eher ja zu Fehl- und Mangelernährungen führen kann. Und was diese Aussage konkret bedeutet, kann eigentlich nur der Hersteller beantworten, sodass sich Betroffene einer schweren Allergie im Zweifel wirklich an den Hersteller wenden müssen, um zu erfahren, was heißt das jetzt konkret für mich.
Okay, also das ist offensichtlich ein bisschen kompliziert mit den Spuren. Liebe Herzis, einmal mehr unbedingt nochmal klären, auch zusammen mit dem Ernährungsberater oder mit der Ernährungsberaterin, was dieser Spurenhinweis jetzt ganz konkret in der Situation eures Kindes bedeutet. Okay, Monique. Kindergeburtstag ist ja was, worüber sich alle Kinder freuen und wo wir auch als Eltern natürlich immer gerne mit dabei sind. Ist aber jetzt bei einem allergiegefährdeten Kind, kann das ja der absolute Endgegner sein, oder? Weil da wimmelt es also von möglichen Allergenen. Und ich habe vielleicht auch nicht immer die Aufsicht als Eltern und kann ja nicht bei jedem Schritt irgendwie da dabei sein. Wie kann ich denn als Eltern mein Kind auf der einen Seite, aber eben auch andere Betreuungspersonen gut vorbereiten auf diese Situation?
Also ich glaube, dass hier einfach auch die Vorbereitung eine große Rolle und eine wichtige Rolle spielt. Ich sollte einfach schauen, dass es die schwere Allergie frühzeitig mit dem Gastgeber kommuniziert wird. Das heißt, Gastgeber informieren, dass hier nicht nur eine Unverträglichkeit besteht, sondern wirklich ein großes Risiko. Im Zweifel, wenn es viele Leckereien gibt, einfach sichere Alternativen dem Kind mitgeben und natürlich immer das Notfallset dabei haben. Wir haben es bereits angesprochen, das Notfallset sollte nicht zu Hause auf dem Küchentisch liegen oder auf der Rückbank im Auto, sondern am Kind sein und immer dabei sein. Wichtig finde ich es aber auch, das Kind zu involvieren, das heißt die Selbstwirksamkeit des Kindes zu stärken. Es soll ermutigt werden, aktiv Erwachsene auf Feiern, auf Veranstaltungen zu fragen bezüglich der Inhaltsstoffe von Speisen, aber auch von sich aus zu sagen, hey, ich habe die und die Allergie, ist das da drinne? Und im Zweifel ermutigen, lieber zweimal nachzufragen, statt die böse Überraschung auf dem Geburtstag zu erleben. Kinder sollten nicht unbekannte oder fremde Speisen einfach annehmen, nicht einfach Snacks tauschen. Und das kann man sehr wohl mit dem Kind schon besprechen. Wir haben in Deutschland auch in der Behandlung den Ansatz, das Kind frühzeitig zu involvieren, auch beim Einsatz des Notfallsets. Es sollte natürlich immer altersgerecht entsprechend aufgeklärt werden. Aber es sollte genauso wissen, wo ist das Notfallset und wie wende ich meine Medikamente an, und sich im Zweifel auch an Erwachsene wenden und sagen, hey, irgendwas ist nicht gut, mir geht's nicht gut, ich habe eine Allergie, damit es nicht alleine bleibt.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, Monique. Ich glaube auch, dass man vielen Kindern damit wirklich auch die Angst und diese Ungewissheit ein Stück weit nehmen kann, indem man sie wirklich involviert und sie diese Selbstwirksamkeit, wie du es ja auch genannt hast, auch spüren, ne? Dass sie selber aktiv was dazu beitragen können, Allergene zu vermeiden. Oder auch sollte es doch mal zu einer Reaktion kommen, dass Kinder ganz früh wissen, hey, ich muss das, das und das tun, damit es mir besser geht. Das ist super wertvoll und super hilfreich für die ganze Familie.
Richtig, ja.
Okay, Kindergeburtstag ist ja zum Glück nicht aller Tage, aber sowas wie Kindergarten oder Schule. Ich meine, da habe ich ja tagtäglich die Situation, dass mein Kind quasi fremd betreut ist und ich nicht jede Sekunde auf es aufpassen kann. Was hast du da konkret für Tipps für Kinder mit Allergien?
Hier sollten tatsächlich Betreuer eine klare Kommunikation durch die Eltern erhalten. Das heißt, der Hinweis, hey, hier geht es um eine schwere, lebensbedrohliche Allergie, nicht einfach nur eine Unverträglichkeit. Betreuer werden heutzutage wirklich mit vielen Ernährungseinschränkungen konfrontiert. Und da ist es wichtig, einfach klar zu kommunizieren, hey, hier geht es nicht um eine Unverträglichkeit oder Intoleranz oder was auch immer, sondern wirklich um ein ganz, ganz ernstes Thema. Es gibt einen Notfallplan, wann was zu tun ist. Es gibt ein Notfallset, und auch Betreuer sollten wissen, dass das A existiert und B, wie die Medikamente angewendet werden. Ja, Betreuer dürfen und sollen bitte die Notfallmedikamente anwenden. Hier können die Eltern auch nochmal ins Gespräch gehen. Gibt es vielleicht entsprechende Formulare, Dokumente seitens der Kita oder der Schule, die ausgefüllt werden? Das kann man schon in der Vorbereitung tun. Und auch regelmäßige Schulungen werden für Kitas und Schulen angeboten, wo sich im Zweifel einfach die Rücksprache mit der behandelnden Ärztin oder dem Kinderarzt lohnen kann, zu sagen, hey, ich brauche da Unterstützung für die Kita, für die Schule. Hier gibt es einfach Schulungsangebote, auch durch Verbände.
Okay, Monique, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Das heißt, wir als Eltern können auch direkt zu den Betreuenden gehen, die auch quasi einweisen in die Verwendung des Notfallsets, ihnen den Notfallplan zeigen und sagen, das und das und das sind die Schritte. Gibt es denn noch zusätzlich irgendwie Möglichkeiten, wie sich Lehrer, wie sich Erzieher, Betreuende irgendwie im Bereich, ja, Anaphylaxie, allergischer Schock, Behandlung weiterbilden können?
Absolut, die gibt es, denn vor die Herausforderungen wurden schon viele gestellt. Und hier gibt es mittlerweile die auf anaphylaxieschulung.de Schulungszentren, die solche Fortbildungen anbieten. Auch auf der Seite des DAABs, also des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes, kann man hier Adressen finden und Unterstützung. Das Wichtigste ist, glaube ich, immer nicht Angst zu haben vor der Notfallsituation, sondern zu schauen, okay, wann braucht es was? Und wenn man sich das im Zweifel nicht alleine zutraut, sich Hilfe zu holen.
Okay. Wie sieht's denn aus, Monique, beim Restaurantbesuch? Ja, ist es komplett tabu, sagst du, wenn mein Kind eine Nahrungsmittelallergie hat? Oder wie kann man sich denn darauf vorbereiten?
Nein, bitte nicht. Also Kinder sollten schon entsprechend altersgerecht aufwachsen. Dazu gehört auch wirklich der Restaurantbesuch, und in den meisten Fällen muss darauf nicht verzichtet werden. Bitte, bitte nicht. Auch hier zählt Vorbereitung einfach. Ist das Notfallset dabei? Ist es aktuell? Haben wir an alles gedacht? Dann klar auch hier die Allergie benennen und im Zweifel auch hier nachfragen. Wie gesagt, wir haben die Kennzeichnungspflicht, die gilt auch für Restaurants. Hier wirklich nachfragen und bitte am normalen Alltagsleben teilnehmen. Ja.
Okay, das heißt, ich als Eltern spreche dann einfach den Kellner an und sage, hier im Menü würde ich gerne das und das für mein Kind bestellen. Das hat aber eine, zum Beispiel Erdnussallergie. Sind da sicher keine Erdnüsse drin? Ist das richtig?
Genau, so sieht's aus, ja.
Okay, perfekt. Letzter und wichtiger Punkt, das ja auch für viele, ja, zum Glück auch zum Leben dazugehört, ist die Möglichkeit zu reisen. Was sagst du, Reisen und Nahrungsmittelallergie, geht das zusammen? Und wenn ja, was sind da deine Tipps?
Ja, Sommerzeit ist Reisezeit. Da sprichst du ein schönes Thema an. Vielleicht sollten sich Eltern vor Reiseplanung und Antritt einfach einmal Gedanken machen. Wir haben einfach andere Länder, da sind auch andere medizinische Standards manchmal gang und gäbe und das sollte natürlich schon mal vor der Planung beachtet werden. Dann ist noch wichtig vor Reiseantritt, sind die Notfallmedikamente noch aktuell, stimmt die Dosierung, wie sieht's mit der Haltbarkeit aus, auch wenn ich vielleicht länger unterwegs bin. Der Anaphylaxie-Notfallplan und das Notfallset mit dem Adrenalin sollte auf Flügen, insbesondere im Handgepäck bitte sein, nicht in den großen Koffer mit rein, denn es gibt mittlerweile zwar Fluggesellschaften, die auch nussfreie Flüge anbieten, aber das Leben gibt einem selten eine Sicherheit von 100%. Es kann theoretisch immer was passieren, das gehört einfach dazu. Und man sollte Fluggesellschaften vorab über eine schwere bestehende Allergie informieren. Die gute Nachricht, die Flugzeuge sind mittlerweile alle mit einem sogenannten HEPA-Filter ausgestattet. Das heißt, hier wird auch wirklich die Luft von Allergenen nicht komplett, aber zum großen Teil entfernt. Und im Zweifel gilt auch hier wirklich eine eigene Mahlzeit mitbringen. Aber Fluggesellschaften sind da wirklich schon gut vorbereitet. Bei den Kleinen sollte man noch bedenken, dass sie eben auch die Finger und die Hände oft in den Mund noch nehmen. Also hier seifenhaltige Feuchttücher mitnehmen. Und im Zweifel auch Tische und die Armlehnen einmal abwischen.
Okay, das klingt ja fast danach, als wäre das Flugzeug teilweise ein sicherer Ort für mein Kind mit Allergien als anderswo. Das macht auf jeden Fall, ja, wie du sagst, Lust, auch wieder in die Ferne zu reisen. Okay, Monique, letzte Frage und für mich wahrscheinlich die wichtigste Frage. Wie finde ich denn als Eltern irgendwo die Balance zwischen: Ja, ich möchte, dass mein Kind natürlich sicher ist und geschützt wird vor einer schweren allergischen Reaktion. Aber gleichzeitig möchte ich ja auch, dass mein Kind ganz normal aufwächst.
Genau, also wir müssen ehrlicherweise sagen, Wachsamkeit ist an dieser Stelle wirklich gut, aber bitte keine Angst. Angst lähmt uns, Angst ist blöd und macht uns einfach auch handlungsunfähig. Viel wichtiger ist einfach, den Fokus zu verschieben auf, was kann ich eigentlich wirklich tun? Das heißt, ich schaue, dass ich an Wissen gelange, was ich benötige. Ich übe für den Notfall. Ich übe zusammen mit meinem Kind den Notfall. Was sind Anaphylaxie-Symptome, auf die ich achten muss? Wo ist mein Notfallset und wie wende ich wirklich die Medikamente an? Und ganz wichtig ist es einfach, die Teilhabe zu ermöglichen und das Kind nicht unnötig einzuschränken. Denn selbstbewusster und selbstwirksamer Umgang des Kindes mit der Erkrankung kann einfach geübt werden. Er kann gefördert werden. Und sei es, wenn wir gemeinsam üben, nachzufragen bei den anderen Erwachsenen oder auf Veranstaltungen, aber eben auch das Kind nicht in einen Kokon zu packen, sondern einfach zu ermutigen, die Notfallmedikamente selbstständig auch anzuwenden.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also, liebe Herzis, ihr seht, es ist möglich, ja, ein fast ganz normales Leben auch mit Nahrungsmittelallergie zu führen. Und das sollte auch immer unser Ziel sein, als Eltern, aber natürlich auch als behandelnde Ärzte und Ärztinnen. Liebe Monique, an der Stelle ja ein allerletztes Mal deine wirklich wichtige, ja, Herzensbotschaft, deine Take-Home-Message für unsere Herzis.
Vielen lieben Dank auch euch und ich möchte nochmal wirklich mit einer guten Nachricht abschließen, denn echte Nahrungsmittelallergien sind wirklich viel, viel seltener, als Eltern immer so denken. Das sind 4% in der Gesamtbevölkerung. Bei Kindern sind die Zahlen ein bisschen höher, 5-10%. Aber sie sind wirklich seltener, als man denkt. Und Allergie ist auch nicht gleich Allergie. Eine Nahrungsmittelallergie erfordert Respekt, aber eben keine Angst. Und es gibt gute Möglichkeiten für uns, Situationen vorher zu üben. Wir sind gut ausgestattet mit Notfallmedikamenten in Deutschland. Und ich glaube, damit können wir abschließen und ich freue mich, dass ich bei euch zu Besuch sein durfte. Hoffe, dass viele Eltern wertvolle Tipps mitnehmen konnten und mit weniger Angst auf eventuelle Notfallsituationen im Alltag blicken können. Vielen Dank euch.
Ganz bestimmt, liebe Monique. Danke dir und danke euch, liebe Herzis, fürs Zuhören. Macht's ganz gut, bleibt gesund. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Cepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemmler. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Das Wichtigste aber bist du. Danke für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, dein Team von Haut und Herz.